Neue deutsche Literatur in einer Dreiviertelstunde. Der Podcast aus dem Literaturhaus Berlin. Folge 1.
Hallo, herzlich willkommen zur neuen deutschen Literatur. Neue deutsche Literatur in einer Dreiviertelstunde heißt das Format. Das ist die erste Folge. Und zu Gast hier im Literaturhaus Berlin sind Shaida Basyar und Bishenk Ergin. Ich freue mich, dass ihr hier seid, eure Texte mitgebracht habt und wir ins Gespräch kommen. Eine ganze Schulstunde haben wir Zeit, eine Dreiviertelstunde. Und jetzt, wo ihr hier seid, mögt ihr euch kurz selbst vorstellen. Shaida, du vielleicht als Erste?
Ja, gerne. Hallo. Überhaupt schön hier zu sein. Mein Name ist Shaida Basyar und ich bin Autorin und übrigens Verfechterin davon, dass alle Leute, die schreiben und sich so nennen wollen, sich auch so nennen wollen. Also ich sage nicht, ich bin Autorin, weil ich jetzt meinen zweiten Roman veröffentlicht habe, auch wenn das was ist, worüber ich mich freue. Ich würde mich auch sonst so nennen, weil ich schon immer schreibe, seit ich klein bin. Ich weiß nicht, ob ich klein bin. Also im Literaturbetrieb ist man, glaube ich, Teenager, bis man 60 ist als Frau, habe ich immer das Gefühl. Ich bin 33 Jahre alt und bin im Hunsrück in Hermeskeil aufgewachsen, habe in Hildesheim kreatives Schreiben und Kulturjournalismus bzw. literarisches Schreiben studiert und habe vor 5 Jahren meinen ersten Roman Nachts ist es leise in Teheran veröffentlicht und jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit meinen zweiten Roman Drei Kameradinnen. Ja, vielleicht soweit dazu.
Ja, vielen Dank und gut, dass wir das mit der Autorinnenschaft schon mal geklärt haben. Das finde ich ein tolles Intro, also für alle, die zuhören. Ja, Bishenk, magst du sagen, wer du bist, wo du herkommst?
Gerne. Also auch danke, dass ich hier sein darf. Und dann, genau, ich bin Bishenk und ich bin Autorin, nach deiner Definition, die ich sehr gerne so annehme. Genau, ich komme aus Frankfurt am Main, da bin ich zum Studieren hingezogen und da bin ich auch hängen geblieben. Aufgewachsen bin ich in Karlsruhe und geboren bin ich in der Türkei. Genau, meine Familie kommt aus Cizre, das ist im Südosten der Türkei. Und genau, dann habe ich eben studiert in Frankfurt und schreiben tue ich so aus Jux und Tollerei, aus Spaß.
Dafür aber eine ganze Menge und auch tolle Sachen, ja. Finde ich. Okay, also nur so zur Geografie. Ich finde es auch immer interessant, wenn man sich dieses seltsame, sperrige und gewaltvolle Wesen mit Namen Deutschland anschaut. Welche Regionen sitzen am Tisch? Also Karlsruhe, Frankfurt am Main, Hermeskeil, Hunsrück, da komm ich auch her. Also wir sind Landeskinder.
Das ist lustig, weil ich auch in dem Moment, in dem ich es gesagt habe, selber gedacht habe, warum sage ich denn jetzt Hunsrück? Und das habe ich natürlich gemacht, weil ich ja wusste, dass du damit was anfangen kannst. Und normalerweise weiß ja kein Mensch, was soll denn Hunsrück eigentlich sein. Es ist spannend, wie man so, also ne, wie man selber filtert und was man wann erzählt. So.
Ja, voll. Ich habe das auch immer versteckt. Hunsrück ist nicht so, genau, ich fand das nicht so schick. Aber inzwischen.
Findest du es schick?
Nee, darum geht es ja gar nicht mehr, zum Glück. Ne? Ja. Also peinlich, shame on me,
ja.
Dass es überhaupt darum ging. Aber genau, ihr habt ganz tolle Texte mitgebracht, aus denen werden wir auch Auszüge hören. Und wir haben uns im Vorfeld ja auf zwei Themenfelder geeinigt. Also das eine betrifft die Inhalte, also worüber schreibt ihr, worüber schreibt jede von euch. Und ein Schlagwort, das ja so im Raum stand und steht und das wir mitgebracht haben, ist das der Oberbegriff literarische Gerechtigkeit. Also es geht in euren Texten sehr stark um Gerechtigkeit. Ihr arbeitet ja auch beide an den fließenden Grenzen zwischen Literatur und Aktivismus. Ist auch, ne, also was ist das eine, wann ist das eine und wann das andere, würde ich gern mit euch drüber sprechen, aber wie ist das, wenn ihr anfangt, wenn ihr merkt, das will ein Gedicht werden, das will ein Buch werden, das will eine Figur werden, läuft dieses Thema unweigerlich immer mit von Anfang an? Also geht es immer darum, jemandem zur Gerechtigkeit zu verhelfen? Oder Oder wie ist das? Ja, so, ist ja so ein riesengroßes Wort, ne? Gerechtigkeit. Hm. Aber ich hatte den Eindruck jetzt von dem, was ich kenne von euren Texten, es ist sozusagen eigentlich die Ausgangsposition, ist die Startrampe, von der es losgeht. Ist das eine richtige Einschätzung oder wie würdet ihr das beschreiben?
Ich glaube also definitiv, dass das immer ein Thema ist, weil es mich auch sonst, ob ich jetzt schreibe oder nicht, beschäftigt. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass ich das abschalten kann, wenn ich schreibe. Und tatsächlich ist ein Beweggrund, warum ich schreibe oder Dinge, die ich aufschreiben möchte, so benennen möchte, basiert ja auf sozialer Ungerechtigkeit. Dementsprechend ist das mit drin, die Frage nach, was ist gerecht und für mich gerecht und wohin möchte ich mit den Dingen, die ich schreibe, also als Referenzrahmen Gerechtigkeit. Also dann ist es ja auch schon Inhalt, wenn es darum geht, dass ich es überhaupt benenne, dass etwas ungerecht ist. Und das mache ich viel. Genau. Und dann würde ich sagen, ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, was mich begleitet und motiviert und Handlungsrahmen gibt. Mhm.
Ja, ich habe, glaube ich, auch zu oft Geschichten gelesen oder gesehen. Also für mich sind, wenn ich vom Schreiben rede, rede ich, glaube ich, automatisch auch immer von Serien und Filmen, weil das auch eine Form des Erzählens ist, die auch Einfluss auf mein Schreiben hat. Und ich glaube, ich habe einfach zu oft wahrgenommen, wenn es auch vielleicht mit zeitlichem Abstand war, dass eben nicht gerecht erzählt wird. Also ich glaube, mein Türöffner irgendwie zu feministischem Denken war auch darüber, dass ich verstanden habe, wie sind eigentlich Darstellungen von Frauen, welche Stereotype und so weiter gibt es. Und aus der Erfahrung heraus, dass viele Geschichten, die ich liebe, eine Ungerechtigkeit reproduzieren, ist es so mein Anspruch an mich, wenn ich schreibe und erzähle, das nicht zu tun und das anders zu tun und dafür andere Formen zu finden, weil die etablierten Formen vielleicht gewisse Problematiken automatisch mit sich bringen. Und ich habe das auch, ähnlich wie du das beschreibst, dass ich glaube, dass das, was in mir schlummert, das, was mich umtreibt auf der Welt und was mich ärgert, irgendwie seinen Weg finden muss. Also ich bin oft wütend oder ich bin oft entsetzt über Strukturen in unserer Gesellschaft, die so festgefahren sind, die so wenig aufgebrochen werden können. Und ich glaube, dass ein Kanal, damit umzugehen, auf jeden Fall für mich Literatur ist. Was aber nicht heißt, dass ich mich an den Schreibtisch setze und bewusst denke, so und jetzt mache ich das aber. Sondern ich setze mich an den Schreibtisch, weil ich Lust auf meine Texte habe und Lust auf Figuren habe, Lust auf das Potenzial, wenn man kreativ ist, habe und mich überraschen lassen möchte. Aber alles andere ist im Kopf so tief drin und so präsent, dass es automatisch mit reinkommt. Ich könnte keinen Text schreiben, der sich nicht mit Ungerechtigkeiten unserer Gegenwart beschäftigt. Das würde mir, glaube ich, nicht passieren. Das würde immer irgendwie reingeraten.
Also es ist der absolute Ausgangspunkt von allem, sozusagen. Ne? Also das, ich muss an ein Gespräch denken, deshalb frage ich so vielleicht so seltsam nach. In Hildesheim, wo du ja auch studiert hast, hat eine sehr tolle Kollegin von uns, Simone Lechner, hat ihre Abschlussarbeit zu dem Thema literarische Gerechtigkeit geschrieben. Und sie hat das versucht zu fassen in diesem Text und zu sagen, naja, also das ist nichts, was ich mir vorsätzlich vornehme, genauso wie du sagst, sondern das ist sozusagen, das ist verkörpertes Wissen, das ist gefühltes so. Und ich erinnere mich eben an ein Gespräch, wo sie gefragt wurde, ja, aber ist das denn dann noch, also kann das die Literatur, wird das dann nicht eine eindimensionale Literatur, wenn sie so stark von einem Unrechtsbewusstsein ausgeht oder wenn sie so sehr Gerechtigkeit will? Wisst ihr, also wie geht das dann mit Ästhetik und Ethik zusammen? Und ich finde, eure Texte sind ja absolut großartige Beispiele dafür, wie viele Möglichkeiten die Literatur hat, von Ungerechtigkeit zu erzählen. Hm. Also wie vielstimmig zum Beispiel in deinem Text. Also da sind so viele Strategien drin. Auch Comic Relief ist da sogar drin. Ich meine, wie geht das eigentlich?
Was ist denn Comic Relief?
Ach so, Comic Relief habe ich letztens erst gelernt, weil einer Serienexpertin ist, wenn du halt ein unerträgliches Thema hast und du hast mega witzige Szenen. Okay. Zwischendrin, wie zum Beispiel die Talkshow. Wenn deine drei Freundinnen, wenn die in dieser Talkshow sitzen.
Ja.
Mhm. Und genau. Also du so eine Szene schaffst, die mir, also mir hat die total, die, wie sagt man, nicht die Füße ausgezogen, die Schuhe ausgezogen, weil ich dachte, oh Gott, worüber lache ich denn jetzt? Das geht gar nicht eigentlich. Aber es ist dann zwischendurch eben total, ja, es macht mal minimal kurz was leicht. So. Aber da, genau, also eure Strategien, wie würdet ihr die beschreiben? Also wenn du zum Beispiel in deinem, Text-Shader ist ja die Perspektive eine ziemlich wichtige Entscheidung, ne? Das in Wir-Form zu erzählen und auch so zwei Wir gegenüberzustellen. Also für alle, die es immer noch nicht gelesen haben und dringend lesen sollten, die LeserInnen werden sehr häufig direkt adressiert von der Ich-Erzählerin, ne? Die aber sehr oft auch Wir sagt, weil sie dann für die drei Kameradinnen spricht. War das sofort da, diese Perspektive oder auch diese Anrede, diese vorauseilende Nachhilfe in Critical Whiteness oder was ist das?
Ja, ich frage mich auch, was das ist. Ich frage mich auch, wenn ich gewusst hätte, wie viele Menschen mich auf diese Publikumsansprache ansprechen, ob ich es dann gemacht hätte. Weil ich manchmal das Gefühl habe, gerade weiße ModeratorInnen auf der Bühne reden sehr, sehr viel davon, an welchen Stellen sie sich persönlich adressiert gefühlt haben. Und was das mit ihnen gemacht hat und über diese Befindlichkeiten damit. Und ich immer denke, in der gleichen Zeit hätten wir auch über rechten Terror, über Sexismus, über Klassismus reden können. Andere Themen, die auch in dem Roman sind. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ich habe wirklich lange gesucht nach einer Form, wie meine Figur erzählen kann. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir bestimmte Themen in der Literatur einfach nicht routiniert kennen. Das Schreiben über Diskriminierungserfahrungen, oder überhaupt eine Figur, die eigentlich keine Deutungshoheit hat, in der Gesellschaft zu der Figur zu machen, die aber Deutungshoheit hat, weil sie die Erzählerin ist, das zu haben, verschiedene Fragen von, was mache ich damit, dass ich auch nicht der Meinung bin, wenn eine Figur eine Erfahrung macht, die rassistisch ist, wenn sie die benennt, dass ich auch nicht sagen möchte, so und jetzt hört alle zu, das ist so, sondern für mich ist klar, das ist so, aber ich finde, man kann keine Texte schreiben, wenn man das nicht auch immer mit der hinterfragenden Stimme, die sagt, ja, und was, wenn nicht, dazu nimmt. Also sehr, sehr viele unglaublich komplexe Fragen, die ich mir stellen musste und bei denen ich immer gedacht habe, würde ich einfach eine weiße Figur, eine weiße Geschichte erzählen, müsste ich mir diese Fragen gar nicht stellen und könnte auf tradierte Erzählformen zurückgreifen. Also ich hatte schon das Gefühl, ich kann mit dem, was ich kenne und arbeite, insbesondere mit dieser auktorialen Erzählform von außen beschreibend, allwissend überhaupt nicht arbeiten. Und das eignet sich überhaupt nicht für das, was ich erzählen möchte, weil das eben einfach auch weiße Perspektiven sind. Wir haben in der Schule gelernt, der auktoriale Erzähler, der allwissende Erzähler, der weiß alles. Und ich habe gedacht, wie soll der alles wissen? Der ist in meiner Wahrnehmung ist das ein weißer Erzähler. Der kann gar nicht alles wissen oder ist zumindest ein weißer, unreflektierter Erzähler. Also es ist ein weiter Weg gewesen dahin. Und diese Publikumsansprache, dass sie Menschen direkt adressiert, die war für mich eher aus der Situation, warum sie diesen Text schreibt, herausgeboren. Für mich war auch klar, dass sie ihr imaginiertes Publikum anschreibt. Ich finde es wirklich so interessant, dass das immer so dargestellt wird, also nicht immer, aber oft, als hätte ich als Autorin mein Publikum beschimpft, meine 2021er Lesenden, was ich so einen unglaublich schmerzhaften Blick auf Literatur finde. Und deswegen, dass ich manchmal denke, hätte ich gewusst, dass das so viel Raum einnehmen wird, hätte ich es vielleicht einfach nicht gemacht, weil ich finde es nicht den interessantesten Part an Erzählvarianz.
Nee, nee.
Aber jetzt habe ich viel Raum damit eingenommen, sorry. Das ist so, es ist wirklich schwierig, merke ich immer, wenn es um Diskriminierung geht, sich kurz zu fassen, wenn es um Diskriminierung im Kontext und Literatur geht, ich glaube, ich könnte stundenlang darüber sprechen und hätte am Ende trotzdem das Gefühl, ich habe es jetzt immer noch nicht auf den Punkt gebracht. Das ist super komplex.
Aber du musstest neu erfinden.
Ja.
Also ich finde, das merkt man dem Buch an, dass du, also auch diese, für mich war es eine unzuverlässige Erzählerin.
Ja,
das kannte ich noch so aus der Literaturtheorie, ist mir eingefallen. Also dieses, ich spiele auch total mit euch. Ich spiele mit meiner Glaubwürdigkeit. Und das ist sozusagen, genau, also diesen Vertrauenspakt mit der Erzählerin, das ist sozusagen, das ist eigentlich durchgestrichen.
Ja, ne? Auf jeden Fall.
Und gleichzeitig sind wir total von ihr abhängig als Leserin. Das ist so. Genau, aber du hast für mich auch eine ganz, also auch in der Sprache in der Art des Erzählens, du hast was komplett Neues gemacht. Ich habe dafür auch noch nicht so richtig gute Kategorien oder Wörter, braucht es ja vielleicht auch nicht. Ganz ehrlich, ich kann es ja trotzdem ziemlich toll finden. Ich muss aber trotzdem, also einen Satz möchte ich vorlesen, den hat ein Kollege von uns, Centuran Ferhat Teraccia, hat auf dein Buch hinten drauf geschrieben. Blurb heißt das, ne? Aus dem Comic, oder? Wo kommt das her?
Ich frage mich auch immer. Ich habe auch das Gefühl, alle benutzen andere Artikel. Der Blurb, das Blurb, die Blurb.
Whatever. Auf jeden Fall schreibt er, Sheila Bazia erzählt von einer Gegenwart, die brennt. Eine Gegenwart, die brennt, kann man nur so erzählen, indem Form und Sprache beides werden. Das Feuerzeug und das Feuer. Das finde ich ziemlich auf den Punkt. So. Also weil du uns auch die ganze Zeit, weil nicht du, oh Gott, die Erzählerin, erzählt uns die ganze Zeit, was sie tut und was sie nicht tut und was sie auch auf gar keinen Fall tun wird und was sie nicht tun möchte. Und ich finde dieses Meta-Element, so ich darf jemandem über die Schulter schauen, aber gleichzeitig ist es auch überhaupt nicht klar, ob ich das darf. So das ist ein ziemlich wichtiger Aspekt, finde ich, in diesem Erzählen. Jetzt sind wir aber so in der Form. Willst du ein Stück lesen?
Ja, erstmal.
Ja.
Ich schmeiße uns auch einfach in den Text ohne große Vorrede, Vorerzählung. Was ich Lukas übrigens wirklich übel nehme, ist gar nicht mal die Sache mit der anderen Frau. Die nehme ich ihm natürlich übel, aber wie es mir damit geht, was das mit mir und meinem Selbstwertgefühl macht, das könnt ihr in 1000 Seifenopern, Hollywoodfilmen und Schrottbüchern nachlesen. Ich sage euch, es ist genau so, wie es dort steht und kein bisschen anders. Ihr hattet ja auch mal Liebeskummer, ihr wisst, was ich durchmache. Aber für dieses Thema habe ich mein Tagebuch und ihr einen Fernseher, das gehört hier nicht hin, das geht euch auch nichts an. Weil Lukas hier aber plötzlich zur Figur geworden ist, obwohl ich das gar nicht wollte, er sich aber reingedrängt hat, wie männliche Figuren das immer so machen, muss ich trotzdem noch einmal erwähnen, dass er mich verlassen hat und ich nicht einfach sagen kann, er hat sich getrennt, denkt euch den Rest. Denn das Wort verlassen ist hier ganz wörtlich gemeint. Ich fühle mich verlassen, seit er weg ist. Nicht, weil er mein Herz gebrochen hat, nicht, weil ich die neue Frau da draußen so hasse, nicht, weil ich jetzt zu einem Häufchen Elend im Jogginganzug geworden bin, sondern weil ich wieder eine Farbe habe, seit er weg ist und ich mich eigentlich wirklich fest darauf verlassen hatte, dass ich in diesem Leben keine mehr haben würde. Vielleicht die Blicke auf der Straße, vielleicht die Verwirrungen, wenn ich meinen Namen nenne, vielleicht unangenehme Nachfragen und Gespräche über meine angebliche Herkunft, auf die ich keine Lust habe. Na gut, solche Dinge wird man nie los, schon klar. Aber ich dachte, meine Biografie sei ab dem Moment, in dem wir uns ein Paar nannten, zu einer richtigen und unauffälligen, normalen Biografie geworden. Lukas und ich haben über Kinder gesprochen, in irgendeiner unbekannten Zukunft. Das ist ja auch das, was man so macht. Es war klar, dass das gerade nicht ansteht, denn damals wie heute hatte ich ja keinen Plan, was der nächste Monat bringt. Aber irgendwann würden wir im Taxi sitzen, ich mit wehen, er mit attraktiv gestresstem Gesichtsausdruck. Wir würden den Kreissaal mit meinen Schreien füllen und mit seiner Ruhe wärmen. Wir würden dann ein friedliches Bündel Menschen in Armen halten, umgeben von der Reinheit des Krankenhausbettes. In meiner Vorstellung von damals gibt er mir einen Kuss auf den Scheitel und ich seufze und bin trotz des Marathons der Geburt wunderschön. Von diesem Moment an läuft alles so, wie es bei allen anderen immer schon lief. Wohnungssuche? Kein Thema. Wir schreiben Anfragen von seiner Mailadresse aus. Sein Name klingt nach Einkommen und Einbauküche, nach regelmäßigem Mieteingang und der strikten Einhaltung des Reinigungsplans im Treppenhaus. Dass wir eine Wohnung bekommen, weil alle anderen Anwärter Flüchtlinge und Hartz-IV-Empfänger sind, würde ich ignorieren, vielleicht sogar einfach vergessen. Dass wir einen Kita-Platz kriegen, in der Stadt, in der niemand einen Kita-Platz kriegt, weil Mixed Couples so süß sind, geschenkt. Dass man mit mir ein bisschen Diversität in die Elterninitiative zaubert, ohne sich dabei auf das Wagnis fremder Kulturen und Gräuel wie Sprachbarrieren einlassen zu müssen, was soll's. Manchmal muss man ja wohl auch von dem profitieren können, was einem sonst das Leben schwer macht. Wir zaubern die Hindernisse einfach weg, Lukas und ich, das schöne Paar, das nach Weltreise, vielen Freunden und außergewöhnlicher Wohnungseinrichtung riecht. Wir kleiden unser Kind in die Öko-Wolle von vor 30 Jahren. Die Holzspielzeuge sind noch immer frei von Schadstoffen. In dem Kinderbettchen schlief schon seine Oma und den Hochstuhl baute damals sein Vater für ihn. Das Baby-Equipment, das meine Eltern für mich hatten, war dagegen schon damals Schrott aus Plastik und Pressspanholz. Niemand weiß, auf welchem Sperrmüll oder in welchem Keller es gelandet ist, was auch völlig egal ist, da wir von einer Ahnengalerie völlig normaler Menschen behütet werden, die er in unser Altbauleben mit Stuck einbringt. Wenn wir Räume betreten, zählt der Klang unserer Stimmen, die fröhliche Begrüßung. Wenn wir in Kneipen gehen möchten, dann gehen wir in Kneipen. Wenn wir irgendwo essen wollen, prüfen wir die Karte und entscheiden uns, wieder zu gehen. Während des Einkaufes im Supermarkt legen wir die Einkäufe in den Rucksack und niemand verfolgt uns, bis wir sie bezahlen. Und niemand verdreht die Augen, wenn wir doch lieber ein Storno an der Kasse wünschen, weil die Papayas gar nicht so günstig sind, wie wir dachten. Wenn wir uns über Menschen in der Bahn ärgern, sagen wir ihnen unsere Meinung, werden dabei gefilmt und man postet uns danach als gutes Beispiel für Zivilcourage im Internet. Wir sind beliebt und fallen nicht auf. Wir sind die Normalen unter den Normalen, vielleicht sogar immer ein bisschen besser und besonderer, umgeben vom Schutz seines Tarnmantels. Jeder bringt eben etwas mit in eine Beziehung. So rosig ist die Welt da draußen und euer Alltag aber gar nicht, meint ihr? Dass ich früher oder später schon noch die Erfahrung gemacht hätte, dass die Leute auch zu jemandem wie Lukas manchmal boshaft und gemein sind. Aber ihr könnt doch gar nicht wissen, was geschehen wäre. Hätte, hätte Fahrradkette, ihr Besserwisser. Ich dagegen weiß es sehr genau. Jetzt gehe ich manchmal aus dem Haus und stelle fest, wie weiß mein Stadtteil ist und wie männlich der Stadtteil nebenan. Ich bin wie ein Krümel, der vom Tisch gefallen ist und trotzdem behauptet, Gebäck zu sein. Das ist ein witziges Bild. Es ist aber auch falsch. Ich bin überhaupt kein Krümel. Ich bin Teil des Abschaums. Ein Mann hat einer Frau das und das angetan, und zwar, weil er von da und da kam und den falschen Gott glaubt, sagt die digitale Nachrichtenanzeige in der Bahn. Die Menschen lesen es und werfen mir, die ich unter dem Bildschirm sitze, lange Blicke zu. Seit Lukas sich von mir getrennt hat, bin ich für alle wieder das, was ich seit meiner Geburt war. Eine immer offene Frage danach, ob ich wirklich so falsch bin, wie ich es wahrscheinlich bin, oder nur ein bisschen. Ob ich ein Problemfall bin, den man ignorieren kann, weil er sich angepasst hat und die Klappe hält, oder ob das Böse, das in meinem Blut wabert, nicht doch irgendwann an die Oberfläche gelangt. Seit es Lukas nicht mehr gibt, bin ich der willkommene Blickfang für alle, die nach greifbaren Beispielen für das suchen, was sie Parteiinhalt nennen und direkt aus dem Sumpf der Rassenideologie kommt. Das nehme ich Lukas übel. Das hätte er ruhig bedenken können, bevor er gegangen ist. Aber woher sollten wir wissen, dass die Welt jetzt, wo er weg ist, eine schäbigere Welt sein würde als die, in der wir zusammenkamen? Dass die Blicke und die Rassenideologie in der Zwischenzeit eine heftige Affäre eingegangen sind, die das Straßenbild färbt, obwohl wir in der weltoffenen Metropole leben. Die weltoffene Metropole aber ist jetzt der Ort, an dem du deine Sprache leise sprichst, dein Drag-Outfit erst im Taxi anziehst, deine Kippa zu Hause lässt. Die weltoffene Metropole hat gesagt, fickt euch, ihr Versager, so haben wir nicht gewettet, hat ein paar Autos in einem der südöstlichen Bezirke angezündet und ist weggegangen. Wohin hat sie nicht verraten, sonst würde ich ihr hinterhergehen. Für sie würde ich mir die Blöße geben. Für Lukas nicht. Niemals. Vielleicht soweit.
Ja, danke dir. Kannst du dich verbinden im Hinblick auf dein eigenes Schreiben, wenn du diese Szene hörst, diese Passage?
Ja, in vielen Dingen auf jeden Fall. Also ich glaube, in vielen Szenen sehe ich mich wieder. Zum Beispiel auch so, ach, jetzt bin ich plötzlich in dieser weißen Nachbarschaft. Also so dieses, wie das bildhaft sich genau entwickelt mit dem quasi sozialen Aufstieg, den man erlebt, durch zum Beispiel die Akademie, in dem man studiert hat, dann einen weißen Boyfriend hat und dann sich eben dadurch auch gewisse Privilegien ergeben und man ist sich aber immer bewusst mit, wie scheinheilig das ist oder man fühlt sich falsch wie ein Krümel oder auch nicht und landet da und hier und stellt sich immer wieder diese Fragen. Also genau, könnt auch auf jeden Fall mit vielen der Begriffen was anfangen. Ja.
Also so ein ganz zentrales Wort, fand ich, war darin normal, also überhaupt in deinem Text, oder es ist ja auch viel diskutiert, das Wort. Mhm. Würdet ihr es abschaffen? Würdet ihr es neu füllen wollen? Was
ist
macht
schon
das?
Normal?
Was ist schon normal? Also ist das, gehört das zu den Wörtern? Weil es ist schon ein dominantes Wort, ne? Also gerade in der Dominanzgesellschaft. Es ist ein dominantes Wort und die Rechten haben ja jetzt im Wahlkampf voll danach gegriffen. Ne, Deutschland aber normal, ich will es nicht gut, bitte rausschneiden, ich möchte es nicht. Genau. Aber also, wisst ihr, was ich meine? Also neu füllen, ganz weg.
Also genau, irgendwie muss man es ja benutzen, um auf die, also ne, um das Konstrukt zu zeigen. Also weiß, glaube ich, auch in der Textstelle da, wenn man es so einsetzt, dass man es im gleichen Atemzug auch hinterfragt und es eben in seiner Konstrukthaftigkeit darstellt und nicht als Norm eben, sondern als etwas, was man hinterfragt, dann halte ich das auf jeden Fall für einen Gewinn. Und mein Ziel, mein Wunsch ist ja, dass das, was wir als Normalität begreifen, eben nicht das ist, was die AfD als Normalität begreift. Und ich glaube, dafür brauche ich den Begriff nicht. Dafür brauche ich eigentlich sowieso keinen Begriff. Dafür brauche ich eher ablehnende Begriffe in die eine Richtung und ermunternde Begriffe in die andere. Aber das, also in einer gerechten Gesellschaft wäre ja auch Normalität kein Begriff mehr, den man brauchen würde. So. Also ich hoffe, was ich sagen will, ist, glaube ich, ich hoffe, dass wir so arbeiten, dass unser Ziel eins ist, dass dieses Wort von sich aus einfach gar nicht mehr benötigt. So. Ja.
Dieser weiße Boyfriend, das ist eine ziemlich gute Figur. Also es sind alles tolle Figuren, finde ich, im Text. Also jede auch, keine verratene Figur dabei.
Ja,
sind
danke.
Alle total,
finde ich auch.
Echt voll, alles super. Also so, gerade Nebenfiguren, das ist ja so eine Arbeit, um die muss man sich ja voll kümmern. Und das ist echt, aber ich finde das, also das macht das Buch so, so toll, finde ich. Und aber dieser Lukas, der diese Unsichtbarkeit verbirgt, ne, und dann aber weg ist, inwiefern ist der Teil des Problems oder jetzt in diesem, ist ja so eine Klaviatur von Blicken, ne, die da auch beschrieben wird, so, und mit allen Antennen und in welchen Blick hat er, was ist das Schwierige an seinem Blick? Eine Ignoranz?
Ich weiß gar nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass man über Lukas in der Hinsicht zu wenig weiß, um es zu bewerten. Also ich habe das, ich finde es immer spannend, wenn Leute Lukas bewerten, weil es manchmal für mich so klingt, als hätte ich eine ganz negative Figur gezeichnet und ich immer denke, hey, warum? Also sehe ich jetzt nicht, dass es manchmal schon reicht, in einer heterosexuellen Geschichte, die man beschreibt, den Mann als weiß zu markieren und gar nicht viel mehr zu sagen, dass das für manche Menschen schon negativ ist. Und mit manchen Menschen meine ich sowohl die, die sich bei weißen Figuren, die so benannt werden, eh angegriffen fühlen, als auch die, die für nicht weiße Figuren plädieren und deswegen weiße Figuren nicht als Figuren wahrnehmen, sondern als etwas, was man ablehnt. Und ich glaube, da ist eigentlich relativ offen, wie Lukas damit umgeht. Was Kasi sagt, ist, dass sie ihm nicht so richtig von ihren Erfahrungen erzählt hat, dass sie gleichzeitig das Gefühl hat, dass er vieles verstehen konnte, auch ohne, dass sie es auserzählt. Und es fehlt sozusagen seine Position, also so seine Perspektive fehlt. Das finde ich vollkommen okay. Ich kann damit total leben, dass es eben die Perspektive ist, die fehlt, die eines weißen heterosexuellen Cis-Mannes ist. Tut mir nicht leid an der Stelle, aber ich glaube, es ist zu wenig auserzählt, um jetzt zu sagen, ist er ignorant, hätte er mehr machen können, hätte er mehr machen müssen. Und ich habe versucht, dass das am Ende zumindest in der Variante, die Kasi erzählt, alles, was sie erzählt, sind ja eigentlich nur Varianten einer Realität, dass es da zumindest deutlich wird, dass auch eine weiße Perspektive, die vermeintlich Aggressor ist, aber ein Wissen über Rassismus mitbringen kann, dass man, wenn man Rassismus abbekommt, eben auch nicht haben kann. Also ich bin sehr dafür, dass wir im Sprechen über Rassismus den Betroffenen den Raum geben, um eben nicht Dinge zu wiederholen, die wir eigentlich angreifen. Aber ich bin nicht dafür, so zu tun, als hätte die Perspektive, die Rassismus ausübt, nicht auch ein Wissen, das notwendig ist für den Kampf dagegen. Und das wollte ich Lukas auf jeden Fall noch mitgeben. so am Ende.
Also wenn wir bei den Figuren ganz gut bleiben, also die Zentralen sind ja diese drei Freundinnen und ich muss sagen, ich habe schon lange einfach auch nicht mehr so ein tolles Buch über Freundschaft gelesen oder so drei tolle Freundinnen. Die sind ja, ich weiß nicht, wie es dir ging im Lesen. Also ich fand die halt in ihrer Unterschiedlichkeit und in ihrem, ja, in ihrer Art zu kommunizieren und wie vertraut und wie einander stärkend, so, das fand ich, das habe ich einfach lange, lange nicht gelesen. Auch diese Zahl 3, irgendwie ist die Magic. Irgendwie fand ich die total, total gut. Und ich habe mich daran erinnert, dass wir ja mal irgendwann im Vorfeld der Unteilbar-Demo im Roten Salon in der Volksbühne saßen und über Solidarität geredet haben. Und ich dich gefragt habe, wann hast du die gelernt? Mhm. Und du hast gesagt, naja, das war mein Überlebenstool.
Ja.
Daran musste ich voll denken. Also es ist auch so ein hehres Wort, Solidarität, aber die sind halt krass verbunden. Würdest du sagen, solidarisch miteinander oder ist das fast schon zu hoch gehängt? Wie würdest du es beschreiben?
Ich beschreibe es, glaube ich, als solidarisch, weil für mich klar ist, die sind unterschiedlich und die haben unterschiedliche Ansichten und die haben unterschiedliche Wege, mit Dingen umzugehen. Das heißt, eigentlich haben sie viel, was sie auseinandertreibt, aber sie haben eine Basis, die sie zusammenbleiben lässt. Man kann es natürlich biografisch begründen. Sie kennen sich schon sehr lange. Sie haben irgendwie gemeinsame Kindheit in einer Siedlung gehabt und so weiter. Aber das reicht mir, glaube ich, nicht als Basis, um es zu begründen, warum die beieinander bleiben. Ich glaube, die Basis ist vielmehr, dass sie sich Erfahrungen nicht absprechen. Das heißt, sie vertrauen einander in dem Sinne, okay, ich würde das da jetzt nicht als sexistische Erfahrung absprechen. Ich würde das noch nicht mal als ein Problem ansprechen. Ich würde das noch nicht mal als ein Problem kategorisieren. Du tust es und ich kann jetzt mit dir über Strategien reden. Das ist ein Unterschied zu dem, was die meisten nicht vertrauten Menschen mit ihnen machen, nämlich ihnen diese Erfahrung überhaupt abzusprechen. Und ich glaube, dass diese Basis von, es ist total egal, ob ich das jetzt nachvollziehen kann oder nicht. Und ich bin aber trotzdem da und im Gespräch mit dir darüber und auch wenn wir uns streiten, sind wir im Gespräch darüber, dass das was ist, was für mich schon der Anfang von Solidarität ist. Ich muss nicht alle Gruppierungen, die ganz andere Erfahrungen machen, als ich sie mache. Ich muss nicht alles verstehen und ich muss auch nicht alles nachvollziehen. Das kann ich auch einfach überhaupt nicht. Aber das, was da sein muss, ist, dass ich ihnen dahingehend vertraue, wenn sie ihre Geschichten teilen und ihre Wünsche teilen, dass ich die annehme und zuhöre. Und das ist, glaube ich, der Moment, der oft fehlt, weswegen wir eben nicht in einer solidarischen Gesellschaft leben, weil wir dann immer 10 Leute haben, die lauter brüllen, das finde ich jetzt übertrieben, obwohl sie diese Erfahrung nicht machen und so weiter.
Ja, würdest du zustimmen, also dass das auch eine krasse Ressource damit ist, ne? Also gerade für Saya.
Ja.
Ne? Also für das Kämpfen und Erklären und Aufklären und Aushalten dieses ja eben nicht sprachlose verstehen, sondern die reden ja total viel und offen und eben, genau, aber immer zugewandt miteinander. Ja, also ich kann es nicht schöner sagen, als du es gerade gesagt hast. Kannst du das, also teilst du das?
Diese? Ja, ich glaube, der Punkt, den ich auf jeden Fall auch mitteile, ist diese mit der quasi bedingungslosen Solidarität in dem Sinne, dass man sagt, ich verstehe es vielleicht auch gar nicht, was gerade das Problem ist bei dir, aber ich vertraue deiner Perspektive, die ich einfach nicht habe. Und in dem Sinne unterstütze ich dich darin, dass wir gemeinsam, kollektiv schauen, wie kann man es besser machen oder eben halt auch schauen, dass es nicht nochmal passiert, nicht anderen passiert, dass es andere mitbekommen, genau, dass es Präsenz erhält und sichtbar wird. Und ich würde sagen, das fehlt ganz viel. Und das ist genau das, wenn dann eben sofort geschrien wird mit, aber das ist doch jetzt nicht das Schlimme. So, also das ist doch jetzt, ich finde, das ist nicht rassistisch, ich finde, das ist jetzt nicht sexistisch. Ohne, genau, dann wird eben diese Diskussion ganz anders geführt über etwas ganz anderes, statt darüber auch einfach mal so das so stehen zu lassen, dass diese Person das so gesagt hat, dass sie das so empfindet. Nee, dann wissen es alle immer viel besser. Und ich klage das sehr oft an, also in meinen Freundschaften, in meinen politischen Communities, in denen ich mich bewege auch, dass es etwas ist, was wir auch in Deutschland lernen mit unserer Sozialisation. Also es fehlt an Fehlerfreundlichkeit, es fehlt an auch einfach mal sich vorstellen zu können, dass es eine andere Art des Lebens gibt, als die, die man selbst hat und führt. Also diese einfach eine andere Perspektive kann richtig sein. Nein, der deutsche Mann weiß es immer besser. Er weiß es richtig. So, und das ist so, genau, diese, das sollte meiner Meinung nach eben genau immer wieder angeklagt werden mit, hier fehlt es an Solidarität, weil es gibt andere Perspektiven und die können auch einfach mal so stehen und angenommen werden, ohne dass man sagt mit so, ja, stell dich doch nicht so an oder ich glaube, ich finde, ich.
Und auch das sind ja tatsächlich an der Stelle Ressourcen, die verloren gehen. Also Daniela, du hattest das eben mit, dass das Ressourcen sind, die man irgendwie gewinnt. Und an der Stelle, wenn das nicht passiert, gehen sie verloren. Und das ist ja nicht nur ein, wie reden wir miteinander Thema, sondern es ist ja auch eins, wo es ja auch wirklich um Leben und Tod geht. Der NSU hätte nicht so lange gemordet, wenn man auf die Angehörigen gehört hätte. Mhm. So, die haben, also ne, deren Perspektive, deren, ich würde es auch auf jeden Fall Kompetenz nennen, weil das ist eine Kompetenz, dass du ziemlich genau weißt, wo Gefahren für dich lauern, die allein in so einer Beweisaufnahme, in dem Ermitteln überhaupt keinen Platz hatten. So, das heißt, es ist, also ich finde, es klingt immer so, als würde man quasi für Gerechtigkeit kämpfen und dann wäre das nobel. Ist es ja auch. Also das ist ja auch nobel, wenn man das unterstützt und mitmacht. Es ist aber auch ein vollkommen klares Ding von Leben und Tod und von Gerechtigkeit und von Institutionen, die auch mit unseren Steuergeldern ihre Arbeit gefälligst gut zu machen haben. Und dass man das nicht mal, dass man es nicht aus noblen Gründen macht, ist das eine, dass man es aber auch nicht aus ganz simplen Kompetenz- und Ressourcengründen macht, finde ich dabei so das Krasse. Und das liegt ja auch nur an so einem großen rassistischen Denken, das da überwiegt. Dass klar ist, naja, die können ja schön reden, so, die können ja ruhig alles behaupten, aber wir hören nicht zu, weil wir sind hier jetzt in unseren Ermittlungen. Und das ist, also NSU ist ein sehr drastisches Beispiel und es gibt unzählige weitere davon, bis heute.
Eines davon erzählt ja auch dein Text, ne? Der Brand in der Bornemannstraße. Also das ist eine, also die Erzählerin kündigt es an, sagt, was jetzt kommt, ist nicht schön, aber ihr müsst euch das anhören. Also wo diese Familie auf dem mit dem kleinen Kind auf dem Balkon steht und so berechtigterweise so kein Vertrauen hat in diese Institution Feuerwehr.
Ja.
No, also erst schon und dann aber nein, wie geht der Satz? Ich kann ihn nur paraphrasieren, na, wenn sie uns da ertrinken lassen, lassen sie uns hier verbrennen. No? Ja. Denkt live, ne, in dem Moment. Und ich glaube, das ist absolut ein Riesenproblem sämtlicher Resonanzräume. Also dieses, was kann gehört werden? Nicht nur wer spricht, sondern was kann gehört werden und was wird gemutet? Genau was du beschrieben hast, ne? Und das kann man, glaube ich, nur ändern, indem diese Kompetenz in diese Institution muss massiv voll.
Ich denke da manchmal, es hat doch auch einfach was mit Effizienz zu tun. Ihr wollt doch euren Scheißbetrieb auch einfach gut führen, oder nicht? Der soll doch gute Arbeit machen. Also ich habe die Vorlage für den Brand, war so ein Zeitungsartikel, da ging es auch um einen Brand, in dem Fall in Berlin. Und da war das ein Problem, dass die Feuerwehr hinterher festgestellt hat, warum viele Menschen gestorben waren. Ich habe es auch ein Stück weit zitiert im Buch. Also man muss dazu sagen, dieser Brand hatte keine politische Dimension. Ich glaube, die hatte er auch wirklich nicht. Abgesehen davon, dass das keine festgestellt wurde, gibt es keine Hinweise im Gegensatz zu anderen Bränden. Und da hat die Polizei festgestellt, die Leute, die sich retten wollten, die haben sich nicht an die Anweisungen der Feuerwehr gehalten. Und man hat dafür Sprach- und Mentalitätsprobleme zum Grund gefunden und gesagt, es gab Sprach- und Mentalitätsprobleme. Und eine Lösung war tatsächlich dann zu sagen, wir müssen Hinweise der Feuerwehr auf andere Sprachen übersetzen. Und ich habe das gelesen ohne, also wie gesagt, es war gar kein politischer Anschlag, aber für mich war dann sofort klar, okay, ihr denkt wirklich, so löst ihr die sogenannten Sprach- und Mentalitätsprobleme. Es kommt euch gar nicht in den Sinn, dass die Leute euch einfach nicht vertrauen wollten, weil sie keinen Grund haben, euch zu vertrauen. Ja, das zum realen Background dieser Szene.
Ja, das habe ich auch dann nachgelesen, weil ich das wissen wollte. Ja. Und ich fand das so infam, diese Erklärung. Ja, absolut.
Die auch, also meine Güte, um Gottes Willen, übersetzt eure Flyer. Übersetzt immer alle Flyer bitte. Aber ich glaube nicht, dass das der Ansatzpunkt ist, der diese Probleme löst.
Ja, Vertrauen, das ist ein kostbares Gut, ne? Und es wurde ja so massiv verspielt. Also diese Push-Up-Nachrichten vom NSU-Prozess, die das Buch durchziehen, ne? Da wird ja auch das immer wieder gesagt, so, also ihr habt es einfach seit Generationen so krass nicht hingekriegt, hier irgendwie diese Vergangenheit euch wirklich anzuschauen und zu entnazifizieren, das ist einfach nicht passiert.
Ja.
So. Bischenk, dein Text, du hast deinen Text mitgebracht, die Schulstunde drängt, so wie früher. Wir wissen beide nicht, was du lesen wirst. Das ist jetzt eine Wundertüte. Und genau. Magst du kurz sagen, was du für einen Text mitgebracht hast?
Genau, ich habe mein Gedicht Zwei Chai-Löffel Tschechisch mitgebracht aus der literarischen Diverse zur Ausgabe Sprache. Deswegen, genau, geht es auch ganz viel um Sprache da drin. Ich glaube, ich muss gar nicht so viel mehr dazu erzählen. Das können wir auch einfach danach dann machen, also gemeinsam. Genau, ich fange einfach an. Ich will nicht Deutsch richtig schreiben müssen. Ich will immer nur klein schreiben und ohne Regeln, weil ihr mich trotzdem versteht. Meine Sprache gehört mir. Ich bin die Sprache. Ich bin nicht weniger Deutsch, weil ich anders spreche und schreibe. Ich bin die deutsche Sprache. Sie beginnt mit mir und endet mit mir. Lost in Cultural Translation ist, wenn im Backbuch steht, zwei Teelöffel Zucker und ich zwei Chai-Löffel Shekhar benutze und mich wundere, warum mein Kuchen nicht süß genug ist. Meine Muttersprache ist die Sprache, die meine Mutter sprach, als sie mich bekam. Und in meiner Muttersprache, also der Sprache, die meine Mutter sprach, als sie mich bekam, heißt schwanger Tujani, zweiselig. Als mir meine Mutter ihren Körper lieh, hatte sie zwei Herzen in sich, teilte diese auf und gab mir eine Seele und eine Sprache. Noch bevor ich sprechen konnte, hatte ich eine Muttersprache, die Sprache meiner Mutter. Ich lerne auf einer Sprache zu sprechen, meine Muttersprache. Die Sprache, die meine Mutter sprach, als sie mich zur Welt brachte, so wie ihre Mutter, als sie sie zur Welt brachte. Ich lerne auf einer anderen Sprache zu sprechen, Deutsch. Die Sprache, die meiner Mutter fremd ist, als ich von ihr und meinem Vater nach Deutschland geflüchtet wurde. Mama, ich will malen. Sie versteht nicht, was ich will. Mama, ich will malen. Sie versteht einfach nicht, was ich will. Mama, ich will malen. Sie ist verzweifelt, machtlos, wütend. Mama, ich will malen. Als meine Mutter mit ihren Händen antwortet, weine ich. Sprache kann sehr gewaltvoll sein. Ich höre das Wort Yabanje Dushman. Es ist nicht meine Muttersprache, es ist nicht die fremde Sprache Deutsch. Es ist die Sprache, die wir nur verstehen sollen, wenn wir uns schützen müssen. Yabanje Dushman heißt Ausländerfeinde auf Türkisch. Deutsch ist ihr auch nach Jahren noch fremd. Nicht nur neue Wörter, auch neue Dinge muss sie lernen. Ich frage meine Mutter, wo ist das Geodreieck von Büschra? Sie versteht nicht, was ich will. Es war gerade doch noch hier. Sie versteht einfach nicht, was ich will. Büschra hat es hier vergessen. Sie ist überfordert, nervös, verunsichert. Alle schauen sie an. Ich fordere meine Schwester auf, Iris zu holen. Als meine Mutter Iris sieht, weiß sie, wo Büschras Geodreieck ist. Meine Muttersprache ist unsere Verbindung. Dort, wo Deutsch neue Wörter schafft. Dort, wo Deutschland neue Wörter schafft. Hier, nimm diese 5 Mark, geh zum Kiosk, kauf mir eine Telefonkarte. Was ist eine Telefonkarte? Ich brauche die, um in die Heimat anzurufen. Und wo ist diese Karte? Frag einfach den Mann im Kiosk nach der Karte, wo die Banane drauf ist. Und was ist, wenn es keine gibt? Doch, doch, es gibt dort diese Karten. Die anderen kaufen sie auch dort. Ich muss deine Tante anrufen. Meine Mutter bringt in Deutschland mehr Kinder zur Welt. Sie bekommen eine Muttersprache in einem fremden Land. Sie bekommen eine große Schwester, die noch eine andere Sprache kann. Mach mir einen Termin für diese Woche. Warum geht das nicht? Sag, dass es dringend ist. Sag, dass ich das letzte Mal 2 Stunden gewartet habe. Frag sie, ob es nachmittags geht. Ich habe kleine Kinder. Frag den Arzt, was ich machen kann, damit es ein Junge wird. Ich bin höflich und höre dem Arzt geduldig zu. Was sagt er denn? Was sagt er? Frag den Arzt, ob er schon weiß, was sein wird. Ist es ein Junge? Ich bin ungeduldig. So viele Fragen, so viele Antworten, so wenig Worte. Ich habe Schmerzen da unten und es juckt mich. Woran liegt es? Ich schäme mich. Ich habe Angst. Ich lüge. Frag ihn, ob er sicher ist, dass es ein Mädchen ist. Ich bin genervt. Ich lasse Wörter weg. Ist alles normal beim Baby? Warum hustet deine kleine Schwester so? Ich will, dass sie aufhört, mich zu unterbrechen. Ich will, dass sie aufhört, weiter Fragen zu stellen. Ich besuche meine Eltern, als ich schon studiere. Ich skype mit einer Freundin in Peru und trinke aus einer Flasche. Warum trinkst du denn Pepsi Light? Ich schmunzle. Meine Mutter verwechselt sowas oft. Pepsi Light, Eistee ohne Zucker, Wurst mit Schweinefleisch. Sie kann nicht lesen, antworte ich. Mit jedem Kind ein kurz anhaltender Elan, lesen zu lernen. Aber auf welcher Sprache denn? Ich kann jetzt auf 5 Sprachen schreiben. Meine Mutter kann es auf keiner. Sie ist Analphabetin.
So schön.
Ja, so schön.
Genau. Können wir gerne dazu Fragen stellen? Genau, also Muttersprache heißt in dem Fall, also das muss man halt wissen, weil man ne, das so nicht erkennt, ist Kurdisch, Gurmanti. Genau. Und ich arbeite generell viel damit, dass Sachen nicht unbedingt so zu übersetzen, dass man es direkt versteht.
Mhm. Genau. Das ist schön. Und wenn du schreibst, hast du... Also stellt sich dir die Frage, wer wird das lesen und wem muss ich es erklären und welcher Blick, ist das der weiße Blick oder stellt sich dir die Frage gar nicht und du schreibst für dich oder für Vertraute oder wie was denkst du beim Schreiben mit?
Mhm. Ist, glaube ich, unterschiedlich und hat sich mit der Zeit auch entwickelt. Spreche aus meiner, also wenn ich eben solche kleinen Anekdoten erzähle oder etwas über mich erzählen möchte, genau weiß ich, dass es Menschen gibt, die mich verstehen werden.
Hm.
Genau. Ob, also, und dann weiß ich auch nicht, ob diese Menschen dann unbedingt weiß sind oder nicht, aber auf jeden Fall werden mich Menschen verstehen, die Ähnliches erleben. Und dementsprechend achte ich nicht so darauf, okay, wen adressiere ich jetzt? Ich muss darauf achten, das zu übersetzen oder nicht, weil es gibt Google und Leute können sonst halt einfach auch dann nachschauen, wenn sie irgendwas nicht verstehen. Genau, ja.
Stimmt, aber du hast recht, es gibt Menschen, die verstehen dich, Punkt. Also ja. Ne, du weißt, du schreibst nicht nur für dich, du schreibst nicht nur für, also du hast das Vertrauen oder ich teile das auch, das Vertrauen. Es ist entweder übertragbar oder Menschen kennen es. So.
Mhm. Genau, also auch vielleicht dieses verloren zu sein. Es geht ganz viel um Sprache. Also es geht darum, dass du dich in diesen Nischen bewegst, so zwischen Generationen, zwischen Ländern, zwischen Lebensentwürfen auch. Und genau, so wie meine Mutter mich in vielen Dingen da drin nicht versteht, verstehen mich da draußen andere Menschen auf ganz andere Weise nicht. Aber viele verstehen mich, weil sie auch so ein Verhältnis zu ihrer Mutter haben und so weiter. Na.
Ja, ich glaube, dieses getragen sein oder ein auch geschützt oder gehalten oder so, bei dir, Schäder, geht es ja ganz oft ums Halten, hatte ich den Eindruck, dass die Freundinnen sich halten. Das ist, glaube ich, schon wichtig. Ne? Also das, und vielleicht dachte ich gerade, habe ich mal irgendwo gelesen, dieses Wissen, dass mich irgendjemand da draußen versteht. Gerade wenn es in der aktuellen Situation, wenn ich wieder ohnmächtig bin oder wenn ich im Alltag gerade was erlebt habe. Vielleicht nicht, kann ich sozusagen vielleicht nicht hier und jetzt, im Hier und Jetzt auf Gerechtigkeit hoffen, Aber ich kann es sagen und ich weiß, ich werde verstanden. Mhm. Und das ist, stiftet Verbindungen oder es ist eine, so, das kann dann vielleicht auch die Literatur, dass sie wie so eine Brieftaube schickt oder sowas. Mhm. Keine Ahnung.
Ja, und ich glaube, das ist dann auch, die Verbindung wird eben dadurch geschafft, dass wir es sind, die eben schreiben. Ne? Dass wir etwas mitteilen, wo es da draußen ganz viele Menschen gibt, eben, die sich dann da drin wiedererkennen. Also jetzt abgesehen davon, was man schreibt, aber schon allein, dass wir es sind, die das tun, gibt dem Ganzen ja diese Perspektive ja schon.
Ne? Also die Reihe hier heißt ja Neue Deutsche Literatur und ich finde auch vor dem Hintergrund hat dein Text irgendwie so eine super neue Überschrift fast erfunden. Vielleicht sollten wir das austauschen. Ich bin die deutsche Sprache. Nein, wie heißt so, ne? Oder?
Ja.
Genau, ich bin die deutsche Sprache. Das finde ich total, also genau, im besten Sinne selbstverständlich. Also wie so ein, genau, ich bin die deutsche Sprache. Das ist ganz...
Ja. Ich habe auch eben drüber nachgedacht, es gibt auch eine Form der deutschen Sprache, die auch nicht alle kennen. Also ich habe, das war so meine erste Assoziation, als du mit dem Text angefangen hast, dass ich irgendwie gemerkt habe, die Sprache, in der zum Beispiel meine Eltern mir WhatsApp-Nachrichten schreiben, das ist die deutsche Sprache, es ist aber eine andere Variante der deutschen Sprache, als die große Verlage drucken. Und ich bin ja nicht die Einzige, die solche WhatsApp-Nachrichten kriegt. Und das ist für mich, also für mich einfach irgendwie so ein Tool ist und so ein Werkzeug oder ein Kommunikationsmittel, ein privates, ein sehr persönliches. Und das aber eigentlich auch so eine sehr, also seine eigene Poesie hat natürlich. Und damit meine ich nicht, lass uns das mal angucken und das ist nicht süß oder so, sondern ich meine, das ist eine funktionierende Sprache, auf der kommunizieren wir. Und auch das ist auch ein Deutschsein, also Deutschsein im Sinne auf die sprachliche Komponente. Das ist ganz schön, das hat es bei mir gerade nochmal ausgelöst, irgendwie diese und Form des Sprechens oder Schreibens in dem Falle.
Vielleicht kennst du das auch, also meine Eltern oder genau die Community an sich hat neue deutsche Wörter geschaffen, die eine Mischung sind aus verschiedenen Sprachen. Also das sage ich ja auch so, Deutschland schafft nicht nur neue Wörter, Deutschland schafft komplett neue Dinge auch. Zum Beispiel sagen wir auf Kurdisch, und das ist so, es ist jetzt nicht nur in meiner Familie, sondern wirklich auch im Verwandtenkreis so, dass wir sagen, also Herrn Raufe, ich gehe einkaufen. Das heißt, wir haben hier Einkaufsladen, daraus kaufen und daraus wurde Rauf. Und jeder versteht, was damit gemeint ist. Es ist ein komplett neues Wort, was deutsch ist, aber genau auf diese Art und Weise benutzt wird. Und genau darauf spiele ich auch an, dass das, warum wir auch die deutsche Sprache sind. Also jetzt abgesehen davon, dass ich sie perfekt beherrsche, auch einfach einfach dieses postmigrantische Leben eben in Deutschland betrifft.
Und die darf erstmal alles, diese Sprache, weil sie reich und, also reich im Sinne von auch frei ist, ne? Also sie darf das tun, was sie tun möchte, auch in der Literatur, gerade da. Also, aber das, ich glaube, du, Bischenk, du hast es vorhin gesagt, dieser Fehlerblick, der ist ja in der, gerade im Hinblick auf Sprache total fürchterlich ausgeprägt, glaube ich. Ich glaube, es ist super deutsch, oder? Mhm. Auch in der Schule sozusagen, genau, Schäder, in deinem Buch wird das auch berichtet, dass die Erzählerin, ne, wie ihr Aufsatz zerpflückt wird, weil sie sich nicht an die Ordnung gehalten hat. Ich glaube, um Orthographie geht es da nicht, aber auch da,
die Form eher,
die Form ist sozusagen, die Form ist nicht eingehalten und auch das ist, schaut nicht, das deutsche Schulsystem schaut nicht, was erfindet jemand, was macht jemand komplett neu aus diesen Kompetenzen heraus oder diesen Welten, sondern was passt nicht. Und ich glaube, da fängt das an und die Literatur ist ja dann nur das Ende sozusagen dieser Katastrophe. Ne?
Und das wisst ihr beide jetzt auch gar nicht, dass dieser erste Teil, wo ich sage, ich will nicht Deutsch richtig schreiben müssen, ich habe das komplett nicht, also richtig geschrieben, in dem deutschen Rechtschreibfehler und Grammatikfehler beachten, also nicht machen. Genau, weil das ist etwas, was sich so durchzieht mit, man muss akzentfrei sprechen und man muss auch Deutsch sprechen. Und ich sage immer auch zu vielen Freundinnen von mir, die auch erst seit ein paar Jahren in Deutschland sind, du musst gar nicht Deutsch sprechen, wenn du nicht musst. Sollen die anderen halt was anderes lernen oder sollen die anderen, wenn du Englisch kannst, die Deutschen sollen Englisch sprechen.
Ja, und das müssen, du musst so und so, das hört ja auch nicht auf. Also es sind ja Strategien. Ja. Ne? Wenn du das Deutsch dann kannst, dann musst du aber irgendwie dann auch freundlich sein und nicht einfach nur im perfekten Deutsch pöbeln. Also das heißt, die Anforderungen und das von außen kommende so und so bitte, das hört nicht auf, weil man die Sprache kann. Aber es ist natürlich der Weg, mit dem man es noch länger hinauszögern kann, weil Sprache zu lernen einfach auch dauert.
Ja, das stimmt. Es gibt einen Text von mir, wo ich auch sage, Baba, hör auf, Danke zu sagen. Ja, das ist auch so dieses, du sollst nicht nur Deutsch können, eben auch dann höflich Danke, bitte sagen. Und genau, und ich sage so, nein, musst du nicht. Wir müssen nicht dankbar sein, dass wir hier sind. Ja. Also darum geht's nicht. Und das ist auch dieser Generationenkonflikt, so den ich dann quasi mit meinen Eltern führe oder ne, dass ich so gelernt habe, dankbar zu sein. Das ist ganz toll, dass wir hier sein dürfen in Deutschland, dass sie uns aufgenommen haben. Und ich sage, nein, ich muss nicht dankbar sein.
Ja, ja, und das, also das ändert ja auch das Potenzial, das man mitbringt, wenn man Strukturen ändern will. Wenn ich Teil der Strukturen bin und dafür dankbar bin, ne? So wie wenn ich irgendwie sage, ey, voll schön, ich bin irgendwie Autorin bei einem schönen Verlag und ich bin im Literaturbetrieb angekommen und dann bin ich irgendwie dankbar. So, das ist, glaube ich, was naheliegend wäre, statt den Dankbarkeitsaspekt kleiner zu machen und sich zu denken, ich habe hart gearbeitet und ich bin jetzt hier und ich ändere jetzt diese verdammten Strukturen. So. Also der Dankbarkeitsmove heißt ja auch immer, eben Dinge nicht zu verändern und sich nicht verantwortlich für die Strukturen zu fühlen. Das ist sowas, wo ich eigentlich immer merke, es ist für mich total wichtig, mit Leuten im Austausch zu bleiben, weil ich hätte von mir aus total die Tendenz, mich dankbar und fröhlich in die Ecke zu stellen und irgendwie Bücher zu veröffentlichen. Und das, also das ist so verlockend, weil es ja auch der bequemere Weg ist. So. Und das auch aus mir selber rauszukriegen, wenn genau ich halt irgendwie auch, also ähnlich auch eigentlich irgendwie auf die Generation meiner Eltern gucken würde und denken würde, jetzt hört mal auf damit die ganze Zeit Danke zu sagen und das ist super, es ist so viel problematisch und ihr findet das alles irgendwie voll okay und so und gleichzeitig merke ich, setze es aber in einer anderen Varianz trotzdem fort, wenn ich nicht aufpasse.
Auch da sind FreundInnen wieder wichtig, ne, dass die Radikalisierung bleibt, also dass die eine Höhe behält und es braucht so Sayas, die permanent den Finger in die Wunde legen und sagen,
Ja, und die mal ein bisschen schneller sind.
Und keine Angst haben, es ist echt no fear, ne? Das ist so, also ich fand auch beim Lesen, dachte ich so, okay, du hast sozusagen all das, also das Grauen der letzten, was würdest du sagen, 8 Jahre? 7 Jahre hast du in Literatur verwandelt. Wie geht das denn?
Was meinst du mit den letzten?
Also welchen, sozusagen, wann würdest du sagen, ist der Punkt der Radikalisierung bei Saya? Also so, du erzählst, es sind feministische Kontexte, die sie radikalisieren. Also radikalisieren ist auch so ein blödes Wort, die sie offensiver machen, würde ich sagen, oder lauter oder eben nicht dankbar oder fordernd.
Ja, es ist so ein bisschen ausgelassen, wann der Punkt kommt. Also man erfährt, wann sie zum ersten Mal begreift, dass sie Rassismuserfahrungen macht, dass sie zur Abiturzeit so. Und dann erfährt man, dass sie irgendwann irgendwelche Studienwege in unterschiedliche Städte bringen. Und das vielleicht, ich glaube, das ist das, was angedeutet wird, das ist vielleicht auch die Antwort. Ich glaube, der Moment, in dem die analytische, wissenschaftliche Ebene dazu kommt und sie versteht, das sind nicht einfach irgendwelche Gefühle, die man mit stell dich nicht so an und runterbringt, sondern sie versteht, das ist normal, das sind Tatsachen, das sind Strukturen, dass das vielleicht der Moment ist, an dem sie dann auch nicht mehr aufhört damit und das Sicherheitsgerüst hat vielleicht, um sich weiter zu informieren und sich auch an andere Menschen zu wenden und so. Also es hängt mit Wissen zusammen, ihre Radikalisierung. ist vielleicht wirklich das einzige Wort, was man nutzen kann. Ohne, ja, es ist schwierig, ne? Weil wenn alle dieses Wort so benutzen und es als Vorwurf verwenden, will man es nicht mehr benutzen. Aber es ist ja eine Radikalisierung und ich finde die vollkommen gerechtfertigt.
Im besten Sinne, ja. Absolut. Ja. Aber dann holst du dir das Wort einfach wieder oder wir holen das wieder.
Eben.
Wir sind voll weit über die Schulstunde.
Ja.
Egal. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass wir sprechen konnten miteinander. Und vielen Dank fürs Zuhören an alle, die zugehört haben.
Sie hörten Neue deutsche Literatur in einer Dreiviertelstunde. Der Podcast aus dem Literaturhaus Berlin. Folge 1. Thank you.